Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe euch wie immer durch diese Folge. Ich bin Redakteur des Mountainbike-Magazins und zuständig für den Bereich Bekleidung und Zubehör. Und mit mir in unserem kleinen Podcast-Studio sitzt unser Grafiker Gustavo Enzler. Ein passionierter Durchfahrer, der auch den ganzen Winter auf seinem Rad sitzt. Hallo Gustavo.
Hallöchen.
Und Moritz Schwertner, unser, sag ich mal, jüngster Mitarbeiter, der so jetzt seit einem Jahr knapp dabei ist.
Acht Monate,
sorry. Aber Vorschusslorbeeren.
Genau.
Und heute geht es um das Thema Frostbeulen AD, was uns im Winter wirklich warm hält. Und dementsprechend sprechen wir alle so aus unseren Erfahrungen darüber, was uns wirklich in Situationen im Winter geholfen hat oder auch nicht geholfen hat. Und ich frage einfach mal in die Runde, wie habt ihr denn früher, also bevor ihr bei uns hier angefangen habt, im Winter das Radfahren bestritten und was hat sich dazu verändert, also zu heute? Oder seid ihr überhaupt früher gar nicht im Winterrad gefahren?
Doch, ich bin immer viel im Winterrad gefahren, vor allem halt dann auf dem Rennrad, meistens den Witterungsbedingungen, ich komme ja aus NRW, aus Bochum, geschuldet und ja, dann immer mit viel Schmerz und Tränen und Zetern und Heulen, weil es halt auf der einen oder anderen Seite immer nicht so richtig geklappt hat. Deswegen ist das auch eigentlich ganz gut, dass wir das mal als Thema hier bringen, weil es Winterbekleidung oder Durchfahren, wie es so schön gesagt hast, ist halt eine Philosophie für sich, wo man unheimlich viel falsch machen kann und sehr wahrscheinlich auch wird und wir auch alle schon wahrscheinlich auch schon gemacht haben.
Man kann aber auch unheimlich viel richtig machen.
Und das ist ja das Schöne daran. Unheimlich viel richtig machen, aber das, die Erfahrungswerte entstehen meistens aus Schmerz.
Bist du denn vorher auch schon durchs Jahr gefahren, Gustavo?
Oder? Nein. Also ich habe damit tatsächlich erst angefangen, als ich hier vor 9 Jahren gestartet bin und habe dann tatsächlich gleich im ersten Jahr es wahrgenommen, um die Strecke von Filderstadt nach Leonberg auch im Winter zu überbrücken. Das war eigentlich auch eher der Tatsache geschuldet, dass es dahin eine sehr, sehr schlechte Bahnverbindung gab und auch die A8 meistens morgens ziemlich voll war und im Winter meistens noch mehr Stau als es dann im Sommer. Ja, genau. Und ja, also von dem her, ja, bin ich aber dann auch immer schon ziemlich früh, also alles gefahren, was ging. Die Kälte, Minusrekorde waren dann irgendwann mal bei so -12 Grad, war dann bei mir eigentlich Sabbat. Da habe ich dann gemerkt, das muss ich jetzt nicht wirklich noch kälter haben. Und vor allem, das waren also eine Strecke 25 Kilometer. Ich hatte da tatsächlich mal so einen Hungerast bekommen. Das war echt interessant.
Super Thema.
Ja. Ja. Und zwar einfach, weil diese Kälte so wahnsinnig viel Energie zieht.
Irre. Ja.
Und da habe ich dann tatsächlich das mal geschafft auf der Rückfahrt. Ich war wirklich nicht mehr weit von zu Hause entfernt. Das wären jetzt noch irgendwie 4 oder 5 Kilometer gewesen. Sogar noch leicht abschüssig. Aber ich habe keinen Druck mehr aufs Pedal bekommen.
Super, ja.
Ich bin raus an der Tanke und habe mir erstmal irgendwie so ein paar Schokoriegel reingestopft, weil ich gedacht habe, ich fall vom Rad, wenn ich jetzt noch weiterfahre.
Super Thema und auch ein schöner Einstieg, weil man hätte ja jetzt wahrscheinlich, die Zuhörer denken jetzt wahrscheinlich, ja, die fangen jetzt an, über Klamotten zu reden. Aber ungewöhnliche Einstiege sind manchmal die besten. Essen und Trinken muss man ganz genauso im Winter, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wie du auch schon gesagt hast, als wenn man jetzt im Sommer unterwegs ist. Zumindest beim Essen ist es so, ich bin viel Rennrad gefahren und habe festgestellt, einfach im Winter, wie du sagst, die Energie, die der Körper fürs Heizen aufbringen muss, also nicht im Sinne von Radfahren heizen, sondern Körper heizen, auf Temperatur halten, die kommt halt nochmal on top auf die normale Leistung, die man einfach bringen muss. Und dann kann es einem schon mal passieren, dass man nach einer relativ einfachen Runde irgendwie schon oder währenddessen auch schon richtig Hunger bekommt. Ja, definitiv.
Absolut. Und auch das morgens, wenn du dann da rausgehst und es ist noch so richtig affig kalt und es ist dunkel und die Temperaturen um den Gefrierpunkt, bis du da mal warm wirst, das ist echt. Also ich sage dann immer, wenn mich andere fragen, wie machst du das im Winter, dann sage ich das immer so auf gut Schwäbisch, schneller Treppler. Aber das kannst du halt auch nur, das ist auch gar nicht so gut, wenn du dann so gleich so ein Vollgas einsteigst, morgens noch die Muskulatur ist noch kalt, du kommst da raus, gehst aufs Rad.
Ja.
Tatsächlich auch eher versuchen, sich langsam warm zu fahren und die Geschwindigkeit zu erhöhen, anstatt da jetzt Vollgas reinzugehen und zu hoffen, in der Hoffnung, dass man dann gleich anfängt zu schwitzen und warm wird. Das ist gar nicht so empfehlenswert.
Ja, du hattest ja gerade mal Minimaltemperatur oder Temperaturrekord genannt. Bei mir waren es tatsächlich mal, ich weiß nicht mehr, welcher Winter es war, ich tippe mal so auf 2013, 14 oder so, da gab es hier in Stuttgart mal minus 20 Grad. Und da habe ich mir dann, ich bin ja Tester, habe mir mal einfach mal die wärmsten Klamotten, die wir irgendwie im Fundus hatten, habe ich die angezogen und habe es damit probiert. Das Lustige war, ich hatte damals einen Sigmarox 11, das ist so ein kleiner GPS-Computer, den hatte ich, der hat auch eine Temperaturmessung. Den habe ich währenddessen auch in Betrieb gehabt. Und als ich das Rad sozusagen hinterher konnte ich mir die Temperaturkurve angucken. Und das Lustige war, als man so Stuttgart ist ja so ein Kessel, da ist es relativ warm. Also ich habe das Rad quasi rausgeschoben, das konnte man alles sehen, wie es so langsam fiel. Und irgendwann gab es unten so eine flache Linie, weil das Ding ging nur bis minus 10 Grad. Und als ich dann in Leonberg auch damals in der Arbeit wieder angekommen bin, da ging es langsam wieder hoch. Was aber meine Erfahrung dabei war, das war ganz lustig, weil diese Kälte war so ultra kalt, dass die schon wieder so trocken war, dass es gar nicht so schlimm war. Weil so diese feuchte Kälte eigentlich beim Radfahren, glaube ich, viel unangenehmer ist, als wenn man jetzt eine trockene, richtig knackige, klirrende Kälte hat, die für die Haut auch irgendwie sich nicht so dramatisch anfühlt. Da ist es irgendwie dann auch eigentlich egal. Also ich glaube, die Haut ich hatte so das Gefühl, die kann gar nicht jetzt unterscheiden, ist es super kalt oder super heiß. Irgendwie kriegt die Signale und sagt mir, irgendwas ist anders als sonst. Aber das war irgendwie eine ganz witzige Erfahrung. Das Interessante, was ich dabei festgestellt habe, war, dass die Bekleidungssachen, die ich dabei hatte, tatsächlich da funktioniert haben und mich ziemlich komfortabel dann auch noch auf einer längeren Rückrunde nach Hause gebracht haben. Was im Umkehrschluss aber auch wieder sagt, dass viele der Bekleidungssachen, die wir hier unter Winterbekleidung testen, tatsächlich für extreme Bedingungen gemacht sind.
Absolut.
Ja. Und wir sehen es ja draußen, die Winter werden immer milder. Ich habe neulich ja auch im Heft eine Strecke zum Thema Herbst gehabt. Da hat mir ein Meteorologe erklärt, dass der Herbst länger wird und dadurch der Winter kürzer wird und der Herbst breitet sich sozusagen nach vorne aus, verschiebt dadurch die Anfänge, tralala. Auf jeden Fall, der Winter wird wärmer und nässer auch, also nasser. Deshalb muss man sich natürlich die Frage stellen, brauche ich zum Beispiel einen Winterschuh? Also einen speziellen Winterschuh, oder kann ich auch einfach meinen normalen Schuh nehmen und ich ziehe mir einen Überschuh drüber? Habt ihr da Erfahrungen gemacht?
Als ich angefangen habe, Rennrad zu fahren, da hatte ich halt die alten Klamotten aus den 90ern von meinem Vater einfach aufgetragen. Ich hatte nichts anderes. Ich war damals Student. Genau, das war ja kurz nach dem Krieg. Und ich habe einfach die Sachen von meinem Vater aufgetragen, weil das waren damals, ich würde mal sagen, ganz gute Klamotten von einer deutschen Marke.
Deutsche Marke.
Von einer deutschen Marke. Und die haben die Zeit ganz gut überstanden. Und ich hatte halt nichts anderes. Und ich hatte auch als Student dann nicht die Kohle. Und ich habe mir damit mit dem einen oder anderen Ding beholfen. Als ich dann gemerkt habe, oh Scheiße, beim Rennradfahren ist ganz schlimm. Oder auch beim Mountainbiken ist halt ganz schlimm, wenn die Finger anfangen abzufallen. Bergauf ist das noch in aller Regel nicht so das Riesenproblem. Aber sobald es halt bergab geht, da habe ich dann irgendwann mal geguckt und habe dann festgestellt, dass Mountainbike-Handschuhe, vor allem Winterhandschuhe, die dann dementsprechend auch dick gepolstert waren und so, die sind halt häufig sündhaft teuer. Und ich bin dann einfach bei einem Sportbekleidungshersteller, bei einem großen, mit blauer Schrift reingegangen und habe mir dann da die günstigsten Fußballhandschuhe, die sie hatten, gekauft für den Winter, die dann aus so ein bisschen so wie so ein feines Neopren war, also so ein super softes Softshell, sehr stretchig und die dann unten drunter sogar leichte wie so Noppen dran hatte, damit man Grip hatte. Und das hat dann geholfen. Und so habe ich dann über die Schmerzen tatsächlich, wie ich eingangs gesagt habe, das dann immer weiter mir angewöhnt.
Das ist interessant, ne, dass viele natürlich ganz unterschiedliche Empfindlichkeitsstellen haben. Ne? Aber, ja. Also das mit den Fingern, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, habe ich überhaupt keine Probleme. Mhm. Wenn es dann richtig kalt wird, helfen dann auch einfach ganz normale Winterhandschuhe tatsächlich, ja, oder Winterradhandschuhe. Aber die habe ich jetzt in den letzten Jahren tatsächlich überhaupt nicht mehr gebraucht.
Da muss ich jetzt mal eingrätschen. Also Winterhandschuhe muss man, also muss kommt jetzt der Klamottenmann in mir durch. Winterhandschuhe unterteilt man, also Winterhandschuhe sind ja eigentlich definiert als Handschuhe, die sozusagen außen eine dicke Isolierung haben. Ob die an der Innenhand auch eine Isolierung haben, ist wieder fraglich. Dann gibt es Modelle, die wasserdicht sind. Dann gibt es Modelle, die einfach nur winddicht sind, also Windstopperhandschuhe. Und das war es eigentlich schon. Also diese drei Kategorien grob gibt es. Ja. Und meine Erfahrung aus den Tests ist eigentlich, dass so ein bisschen ein Mittelding aus allem das Beste wäre. Die Innenhand muss man eigentlich nicht isolieren. Das wird führt das nur zum schwammigen Griffgefühl, weil dieses, was da drin ist, Primaloft oder so ein ähnliches Material, das ist, also wenn man dann das zwischen die Finger nimmt, das fühlt sich an wie Öl. Das glitscht so hin und her, dass man damit wirklich keinen sauberen Griff hinkriegt. Und es machen ein paar Hersteller, zum Beispiel Perlizumi macht das sehr gut. Die haben wirklich innen drin relativ wenig und obendrauf richtig so einen dicken Streifen. Wenn man die Hände so zusammen macht, wie so eine Fläche, dann ist das wirklich geschlossen. Die haben ja auch mal den gibt es auch schon seit zig Jahren, diesen Hummer heißt der, also Hammer. Der sieht man aus wie Mr. Krabs von SpongeBob. Ja. Das ist da werden die Finger letztlich so zusammengeführt, dass man eigentlich nur noch drei Finger hat und so eine Krabbenhand irgendwie. Dementsprechend hat man wenig Kältebrücken, dass man also bremsen kann und sich noch irgendwie vom Lenker festhalten kann. Ist meiner Erfahrung nach eher so im Rennradbereich sinnvoll, wenn man da mit einem Finger schalten und bremsen kann, also bei der STI-Schaltung. Aber Finger sind natürlich ein super spezielles Thema. Ich habe jetzt auch einen erbosten Leserbrief bekommen zu einem Handschuh, den ich mal im Heft, den Gore-Tex Infinium Handschuh, mal vorgestellt habe und dort ihn als leichten Handschuh für wechselhafte Frühlingstage, der gut dafür geeignet ist, die leichten Temperaturschwankungen zwischen frühem Morgen und spätem Abend auszugleichen, dass man in der Mittagshitze nicht schwitzt und morgens nicht zu kalt ist. Und der hat dann zurückgeschrieben, ganz erbost, dass er an einem Tag im Bikepark bei 9 Grad und Regen nach einer Stunde die Finger schon so kalt waren, wie nur irgendwas. Wozu man natürlich sagen muss, Regen ist natürlich eine extreme Kältebrücke. Also wenn Regen an die Hand kommt, es dann außen noch kalt ist, dann fühlt sich die Hand gleich 5-mal so kalt an. Dementsprechend wäre eigentlich, glaube ich, der ideale Winterhandschuh so ein leicht isolierter, aber wasserdichter Handschuh, der trotzdem total tolles Griffgefühl hat.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, die Kombination aus Kälte und Wasser, die ist ja so. Also das ist ja so, dass wer dann noch Fahrrad gehen möchte, der soll das gerne machen.
Und vor allen Dingen kommt da ja das wichtige Wort Bikepark rein. Ja. Im Bikepark ist man ja jetzt auch nicht am Leistungsmaximum. Das heißt, der Körper, also die meisten Leute werden wahrscheinlich im Bikepark eher so 30% ihrer Leistungsfähigkeit abrufen, weil man überwiegend runterfährt und eben nicht hoch. Dementsprechend das ganze System auch nicht so arbeitet und die Durchblutung natürlich auch einfach schlechter ist.
Ja, ne? Ja. Aber das ist ja auch der Punkt. Ich glaube, man sollte sich halt für das anziehen, was man auch tatsächlich macht und darauf Acht geben, das zu kaufen, was dem entspricht, was man auch vorhat. Weil wenn man, wie du schon sagst, wenn man im Bikepark unterwegs ist, dann wird man nicht die große Primaloft-Sause sich anziehen müssen. Und andersherum, wenn man halt viel im ganzen Jahr fährt und vor allem immer viel, viel früh fährt und dann dementsprechend früh aussteht, dann sind da ganz andere Anforderungen
dran. Aber ich würde es gerade genau andersrum sagen. Ich würde sagen, gerade im Bikepark, wo ich nicht viel Leistung bringe, brauche ich eine starke Isolierung von Primaloft zum Beispiel. Also Primaloft für die Leute, die jetzt zuhören und sich fragen, was ist das überhaupt? Es ist letztlich ein synthetischer Daunerersatz, der aus Gründen der Pflegeleichtigkeit, das ist halt ein synthetisches Material, das kann man einfach in die Waschmaschine schmeißen, trocknet relativ schnell, isoliert aber extrem gut und es ist tierfreundlich, ne, weil dafür keine Gänse ihre Federn lassen müssen. Mir ist das eigentlich fast immer zu warm. Mhm. Und deshalb wäre es für mich im Bikepark eigentlich genau richtig, weil ich lasse mich irgendwie hochgondeln, stehe oben, friere so ein bisschen, bis ich runterfahren kann und habe eben keine große körperliche Anstrengung.
Mhm. Aber es ist absolut richtig, für den Einsatz sich anzuziehen, genau. Definitiv. Ja. Weil, also ich pendel ja auch jetzt viel nach Stuttgart und das ist ein unglaublicher Unterschied, wenn man im Winter fährt, ob man jetzt auf einem Bio-Bike sitzt oder auf einem E-Bike. Beim E-Bike muss ich mich grundsätzlich wärmer anziehen, weil ich da einfach viel zu schnell auskühle.
Weil du schneller fährst und weniger Belastung hast.
Ne? Ja, natürlich, klar. Ich meine, natürlich könnte man jetzt sagen, ja, du mach halt den Motor aus, ne? Oder dann wirst du wieder warm. Aber ist ja nicht Sinn der Sache. Mhm. Also, wenn ich dann tatsächlich irgendwie unangestrengt oder ohne Maximalleistung dann auch eben aus dem Kessel dann wieder nach oben fahren möchte, dann muss ich mich einfach wärmer anziehen. Das ist ganz klar, ja.
Dann gehen wir nochmal durch. Was ist denn essentiell? Was braucht man definitiv? Also ich würde sagen, unverzichtbar ist irgendwas auf dem Kopf. Ich meine, du und ich, Gustavo, wir tragen keinen Haupthaar mehr. Aus reinen Stylegründen natürlich, weil wir es nicht wollen.
Absolut. Helmmütze natürlich, ja.
Helmmütze. Oder?
Wollen wir das nicht ein bisschen weiter präzisieren? Weil eine Helmmütze zum Beispiel bräuchte ich jetzt auf gar keinen Fall im Herbst.
Super Vorschlag.
Also sollen wir nicht einfach das so machen für Herbst, Winter und Frühjahr? Das sind die drei Jahreszeiten, die jetzt angebrochen
sind. Okay, da würde ich sagen, von Herbst bis Frühjahr brauche ich eine Helmmütze, weil ich habe keine Haare.
So, es sieht tatsächlich so aus. Also ich meine, jetzt, wo es jetzt nochmal die letzten Sonnenstrahlen so rausgehauen hat und noch ein bisschen wärmer wurde auch im Herbst, klar, da reicht mir dann auch einfach ein ganz normaler Buff oder so, aber sonst morgens auf jeden Fall schon mal eine Helmmütze und ich mag am Kopf auch überhaupt gar nicht frieren. Das ist so mit das...
Gut, da kann ich tatsächlich nicht mitreden.
Ja, aber vor allem deckt eine Helmmütze halt auch die Ohren ab.
Genau.
Und die Ohren frieren ja im Herbst auch schon.
Ja, das Problem habe ich bei meiner...
Na gut, deine sind halt immer rot.
Genau. Nee, aber das ist ja auch ein schöner Einstieg auch noch. Was ich als Tipp mitgeben würde, immer ist, hört auf euren Körper. Also, das hört sich so doof an, wenn ich das jetzt sag, aber ganz, ganz viele glauben dann, ja, ein bisschen frieren an den Zähnen ist nicht so schlimm. Mhm. Aber das ist nicht nur, dass es die Fahrt quasi unmöglich macht oder zumindest ziemlich vermiest. Es kann ja auch wirklich mal gefährlich werden im Winter.
Das ist absolut der Fall. Das muss ich jetzt direkt darauf einsteigen, wo es gefährlich wird und wo es um Zehen geht. Kann ich eine schöne Geschichte von mir zum Besten geben, die auch aus meiner Heimat im Ruhrgebiet stand. Und zwar war ich in Essen an der Ruhr unterwegs und da gibt's so Ruhrwiesen. Da führte zu der Zeit so ein kleines Trailsystem durch unter irgendwelchen Pflanzen mit großen Blättern, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es irgendwie unheimlich, also abenteuerlich da durchzufahren. Ich bin da durchgefahren. Und bin tatsächlich, weil es auch geschneit hatte, mit meinem Vorderrad seitlich in ein, also das sind so Nebenarme der Ruhr, bin da abgerutscht, bin hineingerutscht und es war, wie gesagt, Winter, das war auch, ist auch jetzt schon über 10-12 Jahre her, also es war noch ein echter Winter und ich war dann tatsächlich, ich war im Wasser. Also mein Rad war auch unter Wasser, ich musste das angeln, um es rauszuziehen. Das klingt alles jetzt spektakulärer, als es war. Es war eine Sache von irgendwie 20 Sekunden. Reingerutscht, Rad rausgezogen, dann stand ich da. Aber ich musste jetzt mit komplett nassen Schuhen ungefähr 20 Minuten nach Hause fahren.
Da wäre ich im Bus gestiegen.
Da war kein Bus. Und diese 20 Scheiße. Minuten haben wirklich, und ich, das war unfassbar kalt, weil es war ja auch noch, also es war Winter und meine Füße waren nass und die 20 Minuten haben echt gereicht, dass ich nach Hause gefahren bin, sofort in die Dusche gerannt und mir heißes Wasser auf die Zehen, weil die schon blau waren.
Ja, das ist aber auch, glaube ich, nicht das, was du dann machen solltest.
Das sind wundervolle Schmerzen, wenn du dann denkst, diese Dinger explodieren
dir gleich vom Fuß weg. Ja gut, ich habe nicht heißes Wasser genommen, weil dann wären die mir, glaube ich, tatsächlich explodiert, aber ich musste die halt definitiv aktiv aufwärmen, weil die waren schon, die fühlten sich schon nicht mehr an wie ein Teil meines Körpers.
Oh, Scheiße. Ich habe das jahrelang praktiziert mit irgendwie entweder keinen Winterstiefeln oder Winterschuhen oder einfach zu engen oder ich habe das viel zu lange gemacht und immer taube Füße bekommen und ich meine, das ist wirklich so mega ätzend, wenn du dann da so fährst und dann merkst du so, der Schmerz wird größer und es ist dann erst wieder gut, wenn du die dann nicht mehr spürst.
Und genau da kommen wir nämlich wieder zu meiner eigentlichen Eingangsfrage, was tragt ihr am Fuße? Da wird es dann nämlich sinnvoll, wenn man sich überlegt, okay, ein Winterschuh kostet 200 €. Wir haben ja jetzt welche im Test gehabt, oder die fangen bei 130, 140 an und gehen so um die 200. Warum sind die so teuer? Ja, da ist eine Isolation drin, ja. Da ist eine Gore-Tex-Membran drin bei den Modellen, die halt wasserdicht sind. Und dann kann man mit denen auch noch letztlich von Herbst bis Frühjahr laufen. Also es ist irgendwie eigentlich fast ein Dreivierteljahresschuh. Also dementsprechend ist er auch ein bisschen teurer, aber er schützt einen eben auch davor, wenn man jetzt angenommen im Winter es auch noch regnet, dass man dann eben sich die Zehen abfriert, was ja ein wichtiger Punkt ist.
Beste Klamotteninvestition ever, die Winterstiefel, die ich mir vor 2 Jahren gekauft habe. Absolut.
Und das ist eben, also ich meine, Neopren kann auch echt viel. Also das, wenn, solange die Feuchtigkeit von oben kommt, ist das ja auch einigermaßen wasserdicht. Ich finde es bei denen halt immer schwierig, dass die sich total schnell durchlatschen, weil man eben meist ja einen Race-Schuh drunter hat und wenn man damit ein paar Schritte geht, dann tritt sich das durch. Man klickt nicht mehr sauber ein und aus, was irgendwie auch doof ist. Wenn man durch Matsche fährt, muss man auch mal schnell mit dem Fuß auf dem Boden sein. Und deshalb finde ich, das ist eine günstige Lösung, wenn man mal ab und zu fahren will, wenn man wirklich ambitioniert im Winter fahren will, ist ein Winterschuh schon eine gute Investition.
Ja, absolut. Ja, das größte Problem bei Neopren, das ich immer hatte, ich habe jetzt in den letzten 3 oder 4 Jahren mir quasi jedes Jahr neue gekauft und sie passen halt einfach nie so richtig hundertprozentig über das, das Schuhmodell. Und ich bin tatsächlich, das würde ich zumindest für die Leser empfehlen, die bei schönem Wetter fahren, bei schönem kalten Wetter, trockenem Wetter, sind Wärmepads in die Schuhe packen. Das ist, muss ich sagen, ich bin tatsächlich auch jemand, ich habe echt Probleme mit schnell frierenden Zehen.
Ich auch, ja.
Und da kann ich auch noch, ich habe noch und nöcher da ausprobiert. Also ich habe mir mal von Falke sündhaft teure quasi Wandersocken gekauft, die wirklich dick sind, die sie mir wärmstens im Schuhgeschäft empfohlen haben. Und die funktionieren beim Wandern wunderbar, beim Rennradfahren halt gar nicht mehr. Ich habe auch schon Wintersocken gehabt, zum Beispiel mit Primaloft-Faser gewoben. Weil ich gedacht habe, boah, in den Jacken funktioniert das super, das funktioniert doch bestimmt auch am Fuß und es war auch eher mau. Und dann bin ich irgendwann tatsächlich auch bei diesem Sportartikelhersteller mit dem großen D durch Zufall durch diese Sporternährungsabteilung gelaufen und da liegt dann so ein 20er Pack von diesen Wärmepads. Ich weiß gar nicht, auf was für einer Basis die sind.
Das sind keine Sohlen, sondern was?
Nee, so Pads. Die klipse dir unten auf die Sohle und dann legst du den Fuß da drauf und dann werden die warm. Die sind, weiß ich nicht, ein Achtel von der Sohle oder so. Ich kann dir mal einen die Tage mal mitbringen. Okay. Das sind nur so kleine, wie so Pflaster. Also ein bisschen dicker, ein bisschen erhöht. Und die reagieren mit der Luft. Das heißt, die sind luftig verschweißt. Die kannst du auch nur einmal anwenden.
Ja. Ist das so ein Gel oder ist das so Aktivkohlezeug?
Ich vermute, dass es Aktivkohle ist. Ich habe mir immer vorgenommen, das mir mal anzugucken. Aber sie werden wirklich mollig warm.
Aber drückt das nicht?
Nein. Also zumindest in den Schuhen, das ist halt wieder das Nächste. Das muss man ausprobieren. Die kosten jetzt nicht die Welt. Also da kostet so ein 20er-Pack. Ich glaube, aktuell mit der niedrigeren Steuer sind das irgendwie 13 € und ein paar zerquetschte tatsächlich. Und das hilft Wunder. Das ist so geil.
Aber meine nächste Frage wäre eigentlich, wie du die Schuhgröße des Winterschuhs ausgewählt hast. Weil da man nämlich auch, wenn man wirklich auch im Winter fahren will, sollte man sich einen Hersteller suchen, der auch halbe Größen hat und dann von der gewöhnlichen Größe, die man hat, eine halbe Nummer oder vielleicht sogar eine ganze, je nachdem, wie die geschnitten sind, raufgehen. Klar. Manche Hersteller machen es wiederum so, die schneiden die Größen wieder so, dass sie schon größer sind. Also wenn du dann die 42 nimmst, dann ist die eigentlich schon eine 43.
Das wird Thermosocke noch reinpassen.
Das Wichtige ist halt, was man ja dazu sagen muss, ist, dass letztlich immer das Luftpolster wärmt, was man hat. Und in dem Moment, wo du dir eine dicke Socke anziehst, die dadurch, dass der Schuh aber einfach zu eng ist, Druckstellen erzeugt, dann entstehen wieder Kältebrücken und es kann kein Luftpolster entstehen. Und nur dieses Luftpolster ist eigentlich das, was wärmt. Natürlich wärmt die Faser auch, aber im Vergleich ist das relativ wenig.
Ist dann auch schwierig für die Durchblutung, ne? Für den Fuß, dann ist das auch doch, oder?
Genau, genau. Ja. Das ist ja auch letztlich derselbe Tipp, den man bei Winterhandschuhen geben kann. Ja. Dadurch, also wenn man einen Tipp an die Zuhörer, wenn man sich einen Winterhandschuh kauft, immer die Hand so halten, wie man sie am Lenker hat, nämlich in der vollen Krümmung, und dann gucken, ob vorne an den Fingerkuppen Druckpunkte entstehen, weil dort nämlich der Blutfluss abgeklemmt werden kann, wenn die dort zu eng sind. Zum Beispiel auch besagter Handschuh von Pölysumi, wenn man den hinlegt, der ist schon komplett, der liegt wie eine Kurve. Ne? Das ist, also der ist vorgeformt.
Sollte nicht spannen. Ne?
Da immer darauf achten, dass vorne an den Fingerkuppen keine Druckpunkte entstehen, weil sonst der Blutfluss und die Durchblutung der Hand nicht mehr gewährleistet ist. Ja. Was für mich lange Zeit immer so ein Ärgernis und ein Schwierigkeitspunkt war Hose. Also Softshell-Hosen sind ja, also Softshell, nochmal erläutern für die Zuhörer, Softshell ist ja letztlich in Unterscheidung zur Hardshell, also Regenjacke, ein Material aus einem festen Oberstoff, darunter liegt eine winddichte, oft sehr wasserdichte Membran oder beziehungsweise wasserabweisende Membran. Innen ist eine leichte Fließfütterung. Letztlich bildet das so ein bisschen das Prinzip das Zwiebelprinzip nach. Also innen zog man sich früher eine Fließjacke an und außen drüber eine Regenjacke. Das Ganze ist dann sozusagen bei der Softshell in eins gebracht in ein Material. Es ist ein Laminat, wie gesagt, aus 3 Schichten. Der Vorteil ist halt, es ist dünner, atmungsaktiver als eine andere Kombination mit Regenjacke und es ist elastisch und das ist wiederum besser für den Schweißtransport, dass es körpernahe sitzen kann und man das Ganze atmet ein bisschen mehr. Aber Hosen aus Softshell-Material sind ja eigentlich immer so enge Spandex-Dinger, wo Männer in Strumpfhosen, wo man sich vorkommt wie beim Ballett. Und was ich dabei immer das Problem, was ich immer hatte, ist, die sind halt nur wasserabweisend, aber in dem Moment, wo du auf deinen Po vom Hinterrad die ganze Zeit, egal ob mit oder ohne Schutzblech, immer Feuchtigkeit bekommst, hast du irgendwann einen nassen Hintern. Und deshalb grade ich die immer ab mit einer darüber gezogenen Baggy. Also wenn es zum Beispiel trocken ist, einfach irgendeine Baggy. Und wenn es nass ist, ziehe ich halt eine Regenshorts drüber. Und dann ist das meiner Meinung nach auch optisch ein bisschen entspannter und sieht nicht so sehr nach Ballett
absolut
aus. Definitiv. Und es hat halt auch den Vorteil, dass du auch den Nierenbereich nochmal wärmer hast und da nichts dir abfrierst.
Ja, also ich habe zu Hause auch so eine Softshell-Hose, die habe ich jetzt, das ist allerdings eine Weite, die ist an den Beinen, dann unten läuft die dann quasi eng zusammen, aber oben ist die quasi schon so, hat dieses eine VD, hat so eine Baggy-Form schon, sogar ein paar Reißverschlüsse und Taschen. Die habe ich aber die letzten Jahre tatsächlich nicht mehr anziehen müssen, weil es jetzt einfach auch nicht mehr so kalt wurde im Winter. Mhm. Ich bin die letzten Jahre durch den Winter gekommen mit Beinlingen und mit einer Baggy. Mhm. Ja, und natürlich Winterstiefel, Thermounterhemd und wenn es wirklich sehr kalt war, Softshell drüber oder Thermounterhemd und Regenjacke. Das hat gereicht.
Mhm. Ja, was mein persönlicher Tipp wäre für richtig, richtig Minusgrade, wenn man Radfahren will, ist also Softshell-Hose, ne, also eng auch, und dann darüber eine Primaloft-Shorts. Also eine wattierte, kurze Hose. Das ist, also damit kann ich wirklich bei minus 15 Grad noch 3-4 Stunden fahren. Gut, oder minus 10, man hat schon mal minus 15 Grad, aber bei minus 10 kann ich da wirklich noch 5-6 Stunden Rennradtouren mitfahren, ohne dass mir die Oberschenkel zu Klötzen gefrieren. Hervorragende Kombi. Gibt's jetzt dieses Primaloft Shorts Ding, gibt's irgendwie so seit 4-5 Jahren, ist das so. Ich glaube, VD hat damals damit angefangen, Minaki Shorts, wenn mich nicht alles täuscht. Kostet um die 100 irgendwas Euro. Aber ist wirklich, also für richtig kalte Temperaturen ist das echt die Lösung. Und das Tolle ist, wenn man jetzt sagt, ich will Trails fahren trotzdem, kann man sozusagen eine Baggy noch drunter ziehen und dann Knieprotektoren fahren. Ah. Und Knieprotektoren können ja dem wärmemäßig auch was Gutes tun.
Auf jeden Fall.
Wenn man von unten dann noch mit einem richtig langen, dicken Socken kommt, dann ist man eigentlich safe.
Irgendwann kannst du halt dann das Bein nicht mehr abwinkeln.
Ja. Das auch.
Ist tatsächlich so ein Grund, warum ich auch nicht so gern so unglaublich viele Schichten anziehe. Also ich habe zu Hause noch so eine sehr eng anliegende Thermohose und habe das dann auch mal in Kombination mit einer Windstopper-Gore. Und irgendwann magst du dich dann gar nicht mehr drin bewegen, weil das alles dann total steif wird irgendwann. Also ich weiß nicht. Bin ich nicht so der Fan von.
Aber was trägst du oben rum?
Ja, oben Thermounterhemd und eine Softshell-Jacke, wenn es wirklich kalt wird, also so ab Temperaturen um den Gefrierpunkt und darunter. Und drüber Thermounterhemd und eine leichte Jacke, also eine Regenjacke. Mhm. Und also jetzt, wenn es noch 10 Grad hat oder so, oft tatsächlich noch Armlänge, ein normales Trikot und eine Windweste. Mhm. Eine Windstopperweste, das reicht mir eigentlich tatsächlich aus. Ja. Ich werde obenrum auch nicht so kalt. Also wenn, dann sind es tatsächlich auch noch die Füße. Ja. Mhm.
Aber wichtiges Thema, das Unterhemd fiel jetzt ein paar Mal.
Ja, ja.
Synthetik oder Merino?
Habe ich beides.
Okay, ja. Was findest du besser?
Das Merino.
Echt?
Ja, ja.
Da merken wir, wie individuell das ist. Ich finde Merino schwierig. Merino hält dich zwar total warm, also selbst wenn das ja komplett durchnässt ist, was es ja gerne mal am Rücken wird, weil das die windabgewandte Seite ist, trotzdem finde ich es einfach zu nass. Also ich fühle mich darin irgendwie so, ich fühle mich jetzt nicht unangenehm. Die Synthetik-Shirts, das ist bei uns, liebe Zuhörer, auch nicht anders als bei euch da draußen. Die stinken auch schon beim Fahren. Bei mir, alle sagen immer, nach der ersten Tour stinkt es. Bei mir stinkt es schon währenddessen, obwohl es sauber aus der Maschine gekommen ist.
Genau.
Die Dinger sind wirklich einfach ein Großunfall, das ist so.
Absolut, deshalb mag ich die Merino lieber.
Ja, ja, klar. Die kann man irgendwie tatsächlich 2-3 Mal anziehen.
Ach, ja.
Ohne, und ist deshalb auch zum Beispiel ein super Tipp für Hochgebirgstouren, wenn es kalt ist, ne? Also zum Beispiel in den Alpen, wenn du mal irgendwie von Hütte zu Hütte, du hast da ja auch neulich so eine längere Tour gemacht. Du warst doch mal ein paar Tage über, was war das da, diese, es war nicht Karwendel oder so, ne?
Ja, gut, in Dolomiten schon öfter mal so Hüttentouren oder Jochtour oder so.
Genau.
Ja, da hatte ich aber tatsächlich, das war im Sommer, da war es schon auch kalt oben und es wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn ich da ein bisschen was Wärmeres dabei hätte. Ja,
also beim nächsten Mal bitte. Aber wenn ich zum Beispiel in den Alpen unterwegs bin und dann irgendwie im Auto mein Rad nur habe und nicht die Möglichkeit habe, überall eine Waschmaschine stehen zu haben, dann nehme ich zum Beispiel Merino-Unterhemd, da bin ich immer warm und das ist auch nach 3 Tagen noch tragbar, ohne dass mir irgendwie, dass ich Tränen in den Augen bekomme beim Anziehen.
Ja, genau.
Ja.
Jetzt würde mich mal interessieren, liebe Kollegen, wie ihr das generell auf der Tour macht. Also ich bin da zum Beispiel so eine Schissbuchse mittlerweile geworden. Ich nehme mir tatsächlich mindestens, also wenn es länger wird als 2 Stunden, nehme ich mir Wechselklamotten mit. Zumindest ein langes Shirt. Denn wenn man dann mal irgendwo Pause macht und sich einen Kaffee trinkt, möchte ich zum Beispiel ja dann die nassen Klamotten nicht mehr am Leib haben. Wie macht ihr das denn, wenn es länger unterwegs ist? Oder fahrt ihr so lange gar nicht?
Ich bin da ganz entgegen dem und ganz unorthodox zu dem, was ich schreibe im Heft. Ich nehme nämlich eine Regenjacke mit, weil die im Zweifelsfall immer das, also die ist für mich halt das Notfallteil. Mhm. Wenn ich, wie du jetzt sagst, durchnässt bin und weiterfahren muss, dann erwarte ich ja, dass es kühl wird. Mhm. Warum wird es kühl? Weil der Wind reinkommt. Wenn ich eine Regenjacke anziehe, kann ich damit den Wind draußen halten und die Tatsache, dass das ja tendenziell eher ein schwitziges Teil ist, bringt mir sogar noch den Effekt, dass es darum mir auch gleichzeitig warm wird. Mhm. Wenn es dann regnen sollte, habe ich die sowieso dabei, ist auch Töfte. Und wenn es mir dann zu warm wird, dann mache ich halt einen Reißverschluss auf. Heutzutage sind ja bei Regenjacken, die auch jetzt nicht richtige Belüftungsreißverschlüsse haben, was sie auch nicht haben sollten aus Dichtigkeitsgründen, aber das ist ein anderes Thema, kann man die auch als Belüftung benutzen. Da ist dann innen drin das Taschenfutter einfach ein Netzbeutel, sodass man da auch ein bisschen Ventilation bekommen kann. Oder ich mache den ein bisschen unten, den Bund ein bisschen auf und die Ärmel ein bisschen weiter, dass ich so ein bisschen, aber da habe ich immer so als Notfall habe ich immer so eine Notregenjacke. Das ist so ein ganz kleines, leichtes Teil. Das wird auch sicherlich nicht länger als 2 Jahre halten, ist deshalb auch umwelttechnisch nicht besonders sinnvoll. Aber es ist halt so ein Notfall, Accessoire, was ich dabei habe.
Ja, das macht schon Sinn. Also in der Regel fahre ich auch, wenn ich jetzt zu meine Hausrunden fahre und nicht am Pendeln bin, klar, da habe ich immer einen Rucksack dabei, weil ich halt auch einen Laptop mitfahre oder mitschleppen muss, aber wenn ich so meine Runden fahre, so zum Training oder einfach mal auf die Schwäbische Alb oder hier so im Schönbuch oder so, da fahre ich in der Regel ohne Rucksack. Das heißt, ich mache es ähnlich wie der Jimmy, ich habe dann entweder eine Windweste dabei, die dann hinten in die Trikottasche kommt oder eine Regenjacke, die da hinten reinkommt, fertig. Ich mache das auch, im Winter mag ich das gar nicht, irgendwie dann so nach, was ich, anderthalb Stunden irgendwo einzukehren und auszukühlen, ist eigentlich gar nicht mehr Ding. Da fahre ich wirklich 2,5 Stunden, 3 Stunden durch und dann bin ich wieder daheim und unter die Dusche.
Aber wie machst du das dann? Also du ziehst dann tatsächlich einmal die Montur aus?
Ja, also zumindest, als ich früher noch regelmäßig im Sauerland war und ich dann da Touren gefahren bin, dann muss halt nach 2 Stunden oder so, oder habe ich dann einfach gemacht, wenn ich dann irgendwo rein, habe mir kurz einen Kaffee getrunken oder einen Tee, weil es halt, es ist ja ein ständiges Auf und Ab im Sauerland.
Und sehr gezahnt Profil.
In vielerlei Hinsicht. Und dann habe ich halt, wenn ich halt gemerkt habe, dass, also ich fahre ja dann auch im Zielprinzip natürlich. Und wenn ich dann merke, dass die unterste Schale quasi unbrauchbar nass geworden ist durch Schwitzen, dann habe ich halt, ich meine, die kannst du ja auch mittlerweile so klein packen, so ein Unterhemd, ne, dass du das dann kurz wegschmeißt. Also also nicht wegschmeißt, aber in den Rucksack dann packst. Und klar, so eine winddichte Weste habe ich auch, vor allen Dingen beim Rennradfahren, eigentlich immer dabei, weil wenn es dann mal lange bergab geht, da habe ich halt auch keinen Nerv drauf, mich da irgendwie großartig zu verkühlen. Aber klar, dann pelze dich da einmal kurz aus, weil die Jacke hast ja eh aus. Und dadurch, dass ich ja hier in Stuttgart auch neu bin und mich dann auch nochmal umguck, wenn ja sind die Touren ja auch mitunter länger. Und dann,
das heißt, Softshell-Jackenerfahrung hast du jetzt auch noch gar nicht so richtig?
Doch, ich habe Softshell-Jacken. Aber keine besonders guten, muss ich sagen.
Okay.
Also ich habe mir.
Müssen wir ändern.
Ja, ich habe tatsächlich mir eine mal gekauft. Wo man die Arme abzippen kann, halt damit man oder zumindest ich dann mich entscheiden kann, ob ich die mal so einfach so als Weste schnell mal drüber hauen kann oder nicht. Aber bei Softshelljacken, da gibt's so dermaßen große Qualitätsunterschiede, die ist halt relativ einfach. Die war auch nicht besonders teuer. Die funktioniert prinzipiell gut, aber wenn du da erstmal richtig reingeschwitzt hast, dann ist sie halt quasi unbrauchbar, weil sie hinten am Rücken dann total durchnässt ist und es auch nicht richtig mehr abziehen kann. Also wahrscheinlich habe ich es mir deswegen dann auch angewöhnt, damit ich auf jeden Fall was Trockenes am Körper erstmal wieder habe, wenn ich neu durchstarte und nicht dann ja gegen diesen Kältefleck am Rücken ankurbeln muss quasi.
Ja, es ist ganz interessant, weil letztlich schreibe ich ja auch, und das ist eigentlich auch meine Erfahrung, dass man die Softshelljacken, die wir zum Beispiel im Test haben, dass man die eigentlich nur mit einem langen Funktionsunterhemd kombinieren muss und dann tatsächlich wintertauglich unterwegs ist. Das stimmt auch, aber ich habe auch manchmal Tage, wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, sehr langsam unterwegs bin, dann bringe ich auch ab und zu mal nicht so viel Energie rein, die das Ganze halt entsprechend warm hält. Und dann wird die mir auch manchmal so ein bisschen kühl. Dann habe ich fast schon das Gefühl, ich sollte jetzt ein etwas dickeres Unterhemd anziehen. Also das ist auch immer individuell von der Tagesform abhängig oder von dem Pace, den man fährt und wie lang die Runden sind.
Ja, generell vom Wärmeempfinden, was man selber hat. Und deswegen habe ich das ja auch gerade so vehement vertreten. Also man sollte unbedingt, sobald es kalt wird, echt auf seinen Körper hören. Also das ist absolut kriegsentscheidend. Nicht nur, weil man womöglich dann, wenn es ganz doof läuft, sogar vielleicht den Spaß am Radfahren wieder verliert im Winter, wenn man sich im Winter fit halten möchte, sondern weil es halt auch wirklich gefährlich werden kann. Also gerade auf dem Trail, ne, wenn man irgendwie mehr mit Frieren beschäftigt ist als mit allem anderen, dann wird es halt sofort unheimlich kritisch.
Ja, da sind die Finger ja ganz wichtig. Ne? Wenn die Finger kalt sind und steif, kannst du auch nicht vernünftig bremsen.
Klar, wenn der Oberkörper steif ist, dann kannst du dich nicht mehr vernünftig auf dem Rad bewegen, ist auch immer scheiße. Also es geht ja wirklich einher mit allem anderen. Deswegen ist das absolut Wichtigste ist halt, Und wie gesagt, da musste ich halt lange für leiden, halt auf den Körper zu hören, weil es ist halt, du kannst ja auch, wenn du ausgekühlt bist, irgendwann auch nicht mehr dagegen ankämpfen. Vor allen Dingen an so exponierten Stellen wie halt den Zehen. Deswegen bin ich ja auf diese tollen Wärmepads gekommen.
Ja, die kann man übrigens auch mit ABC-Salbe, ne? Kann man das kann man auch machen. Also das ist ja dieses Zeug, was man irgendwie bei Rückenleiden oder sowas sich auf den Rücken schmiert und sich dann auf einmal wundert, was da hinten so nach einer halben Stunde anfängt zu brennen. Aha, es ist die Salbe. Die ist ja aus Chili-Extrakt, Capsaicin. Ganz toll. Das kann man übrigens auch auf die Füße machen. Wir haben ja auch schon in einem anderen Podcast mit den Anfängerfehlern. Hat Lukas ja darauf hingewiesen, wie er bei einem, was war das nochmal, so ein Indoor-Cycling-Spinning-Event irgendwie sich die Füße vorher mit dem Zeug eingecremt hat. Also auch immer gerne nachhören. Was man aber, egal, wenn man jetzt viel oder wenig schwitzt, auf jeden Fall, glaube ich, zusammenfassend schon mal sagen kann, ist, der Wind sollte nirgendwo reinkommen.
Ja,
weil der transportiert ja im Winter auch einfach die Kälte ins System.
Absolut.
Ne? Ja. Und deshalb auch immer so ein bisschen, glaube ich, im Kopf behalten, wenn ihr friert, dann vielleicht auch so ein bisschen hinfühlen, warum denn eigentlich. Ist es jetzt, dass die Jacke irgendwo eine ungünstig platzierte Belüftungsöffnung hat? Was ich im Test auch immer wieder sehe und was die Jacken halt auch ganz klar unterteilt in echt wintertauglich oder eben nicht so wirklich wintertauglich. Also da gibt es dann halt die, ich nenne sie einfach, das ist die Gore, das war mal früher die Trail Softshell, die heißt jetzt C5 Windstopper Gore sowieso. Die ist halt komplett winddicht. Die macht einfach zu und das Material ist atmungsaktiv genug und warm genug, um den Körper eben schwitzfrei, aber trotzdem warm zu halten. Und wenn man natürlich Belüftungsöffnungen hinsetzt, ist völlig klar, wo der Wind reinkommt, kommt auch die Kälte rein. Ne? Dementsprechend werden die Jacken dann auch weniger wintertauglich, je mehr Luft reinkommt.
Ja, schon immer mal checken, bevor man losfährt, ob alle Reißverschlüsse zu sind.
Ja, also oder auch zum Beispiel so einen zu weiten Halsabschluss, also oben am Kragen. Ja. Das kann man ja mit einem Buff hervorragend zumachen.
Genau. Ja. Habe ich sowieso immer dabei, wenn es dann richtig kalt ist, weil es einfach auch schön ist, den dann ab und zu mal ein bisschen so übers Gesicht zu ziehen. Mhm. Apropos Gesicht, was da auch eigentlich ganz gut ist, also jetzt mal gar weg von der Kleidung, ist dann tatsächlich mal schön fetthaltige Creme nehmen und das dann ins Gesicht schmieren.
Hast du das echt schon mal ausprobiert?
Ja, ja.
Das hilft.
Mache ich regelmäßig hier.
Das hilft wirklich.
Ja, wenn es so richtig trockene Arschkälte hat, ne, dann ist das auf jeden Fall hilfreich.
Wobei die darf kein Wasser enthalten. Das muss so
fettige.
Ja, das muss reines Fett sein, weil wenn Wasser drin ist, dann ist das Wasser nämlich wieder Transporteur für
Kälte. Ja, das gefriert in deinem Gesicht.
Genau.
Okay.
Aber echt, das hast du schon mal ausprobiert?
Kann man das dann auch mit Bartwuchs kombinieren? Ohne auszusehen wie so ein Waldschrat.
Ja, also da gibt es tatsächlich auch Bilder von mir, könnte ich mal raussuchen, mit gefrorenem Bart. Das hättest du, glaube ich, abbrechen können, ja.
Das hatte ich auch schon mal, ja. Ja, Augenschutz sowieso ist klar, ne?
Ja.
Und bitte mit klaren Gläsern. Wir kommen immer mal wieder im Wald, nichts für ungut, liebe E-Biker, aber wir kommen immer mal wieder E-Biker entgegen, die im Winter eine schwarze Sonnenbrille aufhaben, aber das Licht an. Finde ich. Also am Rad an. Da sehe ich nichts, weil ich angeblendet werde. Und die Leute sehen offensichtlich auch nichts, sonst würden das Licht nicht anmachen. Aber Augen klar, abdichten gegen Zugluft und Kälte, wichtig. Sturmhaube finde ich ja auch super. Da hast du nämlich keine keine Schlupflöcher für den Bereich zwischen Helmmütze und Buff. Ich habe eine Sturmhaube, die habe ich mal bei Rose gekauft, Ende der 90er. Die benutze und besitze ich immer noch. Einfach weil die wie nichts anderes das Ding zumacht.
Ja, also die habe ich auch zu Hause. So eine,
Also ist tatsächlich so für den Winter so mein totaler Tipp irgendwie. Du ziehst ein Ding über, es sieht so ein bisschen aus wie früher, wenn man in den Kindergarten geschickt wurde. diese komischen Mützen, wo nur bei Kindern nur die Augen noch zu sehen sind. RAF für Nachwuchs.
Genau.
Aber Das macht tatsächlich, also ich finde es super, das macht tatsächlich zu.
Ich habe auch schon lange nicht mehr angehabt, so kalt war es schon wirklich einfach lange nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Die kriegt man kleiner aber immer, wenn ich mit dem eine Runde fahre, der ist jetzt 6, dann zieh ich den mit dem über, weil ich meine, so kleine Kids, die haben ja auch, verlieren schneller ihre Wärme, Körperwärme, du musst da nicht immer ein bisschen wärmer einpacken. Und dann kriegt der die Sturmhaube an.
Was mich interessieren würde, was ich jetzt auch gerade wieder merke und mich tatsächlich ein bisschen nervt, ist moderne Helmformen und ihre Kompatibilität mit Helmmützen und dann die Brille drauf. Also ich hab Kombis, wo ich weiß, der Helm passt mir eigentlich und der passt dann auch noch mit der Helmmütze. Aber in dem Moment, wo ich versuche, meine Brille aufzusetzen, findet der halt keinen Halt mehr an den Ohren, weil die Ohren ja abgedeckt sind. Und genau die Kante braucht die Brille, um irgendwie sich festzuhalten. Bei modernen All-Mountain-Helmen, die haben ja vorne alle diesen Steg, weil die Gurtanker mittlerweile in der Helmschale sitzen und nicht mehr innen drin oftmals. Da finde ich es echt schwierig, eine passende Brille zu meinem Helm zu finden. Wie ist das bei euch? Gibt es da eine Kombi, die immer funktioniert?
Also habe ich eigentlich tatsächlich kein Problem mit.
Okay, dann bin ich der Einzige.
Tatsächlich.
Ja, zu viele Helme. Ja.
Ich habe eher ein Problem damit, dass eine vernünftige Sonnenbrille zu finden oder Brille generell, die mir beim Hochfahren nicht beschlägt. Also ich fahre schon extra so Sonnenbrillengestelle, die aussehen wie Ray-Bans, nur keine sind. Also diese klassischen. Sie heißen ja Wayfarer, glaube ich. Und die halt schon verhältnismäßig extrem vom Kopf abstehen. Also sehr schon, also die liegen nicht eng am Schädel an. Und selbst die beschlagen.
Das ist echt so ein Thema, gell, im Winter. Sobald es dann morgens kälter wird und du gibst Gas und stehst an der Ampel und dann plötzlich kommt der weiße Film, so wuff.
Genau.
Aber du kommst auch aus dem Motorradbereich. Da gibt es doch diese ganzen Sprays von Holmenkohl und Konsorten.
Ja, genau, aber die sind halt für Atemluft gedacht und nicht für, also auf dem Motorrad ist es ja eher selten, dass man sich im Straßenverkehr so verausgabt, dass man so schwitzt wie auf dem Mountainbike. Zumindest würde ich mir echt Gedanken machen, wenn das der Fall wäre. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, wenn es dann mal wirklich mal anfängt zu regnen, was dieses Zeug dann auf dem Gesicht dann für Spuren hinterlässt oder wenn es dann tatsächlich mal sich abwischt und in die Augen gerät. Also ich würde da bin ich aber auch einfach vielleicht eine zu große Schissbuchse für. Ich würde von solchen etwaigen Experimenten eher abraten, weil.
Also ich habe es mal ausprobiert, bei mir funktioniert es ganz gut, aber es ist ja auch eher sowas, was man so drauf sprüht und dann kurz einwirken lässt und dann ja wieder runterpoliert.
Ja, ich habe einfach Sorge, ich meine, man hinterlässt ja einen Film da drauf und ich möchte das halt ungern im Gesicht haben oder vielleicht läuft es dann einem ins Auge oder sowas. Ich weiß ja ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig, was da drin ist. Aber klar, im Motorradbereich funktioniert es prinzipiell ganz gut. Da gibt es welche, die funktionieren besser, manche schlechter. Aber so im Großen und Ganzen, also bin ich jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, tatsächlich das auszuprobieren.
Das Thema heißt ja Frostbeulen AD. Wir müssen irgendwie dem Titel noch so ein bisschen gerechter werden, glaube ich. Also wir haben ja gesagt, irgendwie, ich glaube, der wichtigste Hinweis von dem Moritz war, man soll auf seinen Körper hören und dementsprechend sich einkleiden. Genau. Dementsprechend würde man ja sagen, so die ultimativ dicken Winterhandschuhe braucht man, wenn man halt jemand ist, der extrem viel friert. Klingt wie eine Binsenweisheit, ist aber halt so. Genau. Und wenn man halt bei niedrigen Temperaturen fährt. Ja. Mein persönlicher Tipp wäre halt auch zu gucken, ob man was findet, wenn man jetzt zum Beispiel im Regen unterwegs ist, was wasserdicht ist. Da gibt es ja auch Sealskins, ist irgendwie eine kleine Marke, die echt gute Mountainbike-Handschuhe haben, die eine leichte Isolierung haben, aber wasserdicht sind. Zumindest sehr wasserdicht. Ob die jetzt total lange immer wasserdicht unter Tauchbedingungen sind, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber das hilft schon mal auch echt viel. Ich finde auch wasserdichte Socken super übrigens. Klingt komisch, ist aber eine Sache, wenn man zum Beispiel mit Protektoren fährt und ich fahre eigentlich das ganze Jahr mit Protektoren, dass so das Spritzwasser, was vom Vorderrad hochgeworfen wird und gerne mal an die Beine und von dort aus in die Schuhe gelangt, wenn man das nicht verhindern kann, kann man zumindest mit wasserdichten Socken, die haben oben auch am Bündchen so eine Neopren, so eine Silikon Lippe-Art. Die dichtet wirklich richtig gut ab. Und da bin ich schon mal irgendwie durch einen Fluss gelaufen in Spanien bei einer Specialized-Präsentation war es mal. War auch nicht so richtig warm. Hm. Aber meine Füße waren trotzdem warm, hinterher immer noch. Mhm. Okay. Und das ist echt ein guter Tipp. Und das ist auch gar nicht so schwitzig. Die haben ein Merino-Futter drin. Das ist also auch irgendwie ziemlich angenehm. Mhm. Kann man auf jeden Fall hernehmen. Und ja, Softshell-Bekleidung hatten wir schon. Wie ist es jetzt mit der Ernährung? Also wenn man länger unterwegs ist, würde ich ja immer sagen, Trinkrucksack. Und vielleicht die Trinkblase mit so einem, da gibt es so Einsätze, entweder kauft man die, dass die schon von Camelback zum Beispiel, die haben so isolierte Trinkblasen, dass das nicht zu sehr einfriert. Meine Erfahrung ist eigentlich, wenn man es körpernah trägt, was man ja bei der Trinkblase eigentlich immer tut, dass das eigentlich ausreichend ist, dass es nicht zu kalt wird. Ne? Der erste Schluck ist dann immer kalt, weil er natürlich im Trinkschlauch außen liegt und viel Kälte abbekommt, aber
andersrum im Sommer ja auch so, dass das Wasser im Rucksack dann zum Glück kühl bleibt, ne? Und eigentlich dann warm, der erste Schluck warm ist, ne? Der dann noch im Schlauch ist. Aber nee, wie gesagt, ich fahre ohne Rucksack und habe dann tatsächlich bloß eine Flasche dabei oder zwei.
Am Rad?
Ja. Yeah.
Aber die friert doch, die kühlt doch völlig durch.
Nee. Also ich hätte da tatsächlich, also ist ganz selten mal Eis drin.
Ja, ja. Also wenn ich im Winter Rennrad gefahren bin, habe ich immer so ISO-Flaschen genommen. Mhm. Aber da müsstest du, also ein Freund von mir, der sehr viel im Winter auch sehr lang fährt, der hat dann echt so Thermoskannen in seiner Dings drin, weil es sonst einfach zu schnell durchkühlt. So nach zwei Stunden ist es halt eisekalt.
Ja, klar.
Ja, deswegen bin ich halt früher einfach irgendwo eingekehrt, weil es halt gute isolierende Flaschen sind, entweder extrem teuer oder extrem schwer oder beides. Mhm. Und die muss halt mitschleppen und ich weiß ja, also ich bin nicht wirklich regelmäßig im Winter gefahren, sondern dann, wenn ich Zeit hatte. Also ich konnte jetzt nicht irgendwie früher immer sagen, ich fahre jeden Samstag bei Wind und Wetter. Mhm. Und dann ist natürlich so eine Anschaffung natürlich auch so eine isolierte Flasche aus dem Rennradbereich, die kostet dann, weiß nicht, 40, 50 Euro bestimmt. Und ob man das dann ausgeben möchte, klar, man kann auch einfach eine kleine Kaffeekanne quasi mitnehmen, falls man sowas noch hat. Mhm. Aber ich werde auch eher vorsichtig. Also ich meine, im Notfall, gut, ne, jetzt gerade im Corona-Jahr 2020, wo wir das aufnehmen, ist es vielleicht mit dem Einkehren mal eben schnell eventuell nicht so einfach wie sonst. Ja. Aber ich würde tatsächlich, wenn man sich mal kurz aufwärmen möchte, dann doch eher kurz beim Bäcker einen Kaffee holen oder so. Also so schlecht ist es nicht und so teuer ist es ja auch nicht. Nee, da würde ich tatsächlich dann doch lieber im Rucksack, wenn ich mit Rucksack fahre, dann doch lieber nochmal irgendwie eine Extraschicht Klamotten mitnehmen. Mhm.
Und beim Thermoskanne transportieren im Rucksack nicht stürzen, bitte.
Nee, um Gottes Willen.
Ja. Ja, und immer was zu essen natürlich, irgendwie zuckerhaltig, Riegel oder sonst irgendwas, je nachdem, wenn es länger halt unterwegs ist, dann man verliert einfach schon wahnsinnig viel Energie.
Und ich vergesse immer zu trinken. Ja. Ich trinke immer zu wenig im Winter. Ich brauche
das im Winter auch nicht, ja, das stimmt. Mhm. Also geht mir genauso, weil du irgendwie denkst, okay, du schwitzt ja, also du merkst das Schwitzen nicht so oder wie auch immer. Und es ist ja kalt und tatsächlich brauche ich da auch weniger Flüssigkeit oder ich denke, dass ich weniger Flüssigkeit brauche.
Ich merke dann nach zwei Stunden, dass ich Kopfschmerzen kriege und eigentlich viel mehr trinken müsste, weil ich nämlich die ganze Zeit auch in meine Klamotten so ein bisschen schwitze. Mhm. Also ich schwitze, glaube ich, im Winter tatsächlich mehr und müsste deshalb auch mehr trinken. Mhm. Aber das ist, und man atmet ja auch über die Atmung.
Über die Atemluft.
Atemluft, genau, richtig. Über die Atemluft atmet man ja auch Flüssigkeit ab. Genau. Ja.
Und ansonsten würde ich sagen, so Frostbeulen verhindert das jetzt nicht unbedingt, aber du hattest es vorhin auch schon mal angesprochen, dass mit den eingefrorenen Zehen und so, ist es dann schon oft so, gerade in der kalten Jahreszeit, dass man dann mit einem ziemlich verdreckten Fahrrad nach Hause kommt, ne? Und man ist vollgeschwitzt und es ist kalt, man hört dann auf zu fahren, weil man das Fahrrad runter in den Keller oder in den Garten oder wie auch immer stellt, wird das vielleicht noch sauber machen. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gerade in den Anfangszeiten auch dann leider den Fehler gemacht, dass ich das dann gleich im Anschluss gemacht habe, völlig ausgekühlt bin und dann noch das Rad geputzt habe und dann noch die Kette getrocknet habe und alles, was man dann so machen möchte, um das Baby dann auch wieder, sag mal, fahrbereit wieder in den Keller stellen zu können. Und dann wirst du ruckzuck krank. Also
ja,
einfach erstmal unter die warme Dusche anziehen, aufwärmen und das Radputzen einfach nochmal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde nach hinten verlegen.
Ja.
Wäre meine Empfehlung.
Mache ich auch immer so. Bei mir wird dann aus der halben Stunde eine halbe Woche.
Ja, gut.
Und dann steht auch die nächste Tour an und dann denke ich mir, okay, jetzt wird es eh wieder dreckig, dann musst du es auch nicht sauber machen.
Ja, gut, klar. Das ist tatsächlich auch sowas, gut, viele wollen ihr Fahrrad natürlich auch dann immer gleich putzen oder müssen es auch putzen, weil es dann einfach einen Gemeinschaftsradkeller gibt oder wie auch immer und da vielleicht dann mit den Nachbarn Probleme, wenn dann das zu viel Dreck abwirft oder man damit durch die Waschküche muss oder wie auch immer. Das ist alles nachvollziehbar, aber ich bin tatsächlich auch kein Freund von andauernd putzen. Ist so ein bisschen ein anderes Thema, jetzt gehört aber mit zur alten, kalten Jahreszeit, finde ich.
Genau, ich lasse bei uns im Hausflur tatsächlich abtropfen, dann nehme ich ein uraltes Handtuch, sammle damit die Pfützen auf, dann lasse ich es noch dreimal fallen, also ich werfe es einfach auf, ich lasse es auf den Boden, also wie nennt man das, abtreten bei den Schuhen, wie nennt man es beim Rad?
Abschütteln.
Also ich stoße das Rad stark auf den Boden, lasse dort die Schmutzblocken liegen und schiebe es in mein Wohnzimmer.
Ja, da war da.
Ja, so ist es, da gibt es keinen
Radkeller. Zur Freude der Nachbarn, Herr Ziemek, da ist schon wieder Dreck im Flur.
Das wird natürlich dann...
Die Kehrwoche kommt bestimmt.
Von deren Haustür gekehrt.
Ja, sehr schön.
Ja, aber klar, ich meine, wenn jetzt sich jemand hier diesen Podcast angehört hat, in der Hoffnung, dass man hier die ultra-extremen Tipps gibt, die haben wir natürlich auch. Aber da fällt mir jetzt tatsächlich überwiegend sowas ein, wie es gibt extrem, also seit ein paar Jahren gibt es irgendwie so ultra-extreme Schuhkreationen. Zum Beispiel von 45 North, das ist irgendwie eine Firma, die sich so ein bisschen darauf spezialisiert hat. Die haben den Schuh Wolfhammer, toller Name. Und das ist wirklich ein Schuh, der ist, und die haben auch noch einige andere im Angebot. Bontrager zum Beispiel, die Zubehörmarke von Trek, die haben auch einen Schuh. Die sehen aus wie Moonboots. Das sind Schuhe, die sind gemacht für minus 20 Grad, also wirklich für Polarexpeditionen. Ich weiß gar nicht, warum es die gibt. Die sehen brachial aus. Die werden auch jedem, der da draußen sich jetzt irgendwie schon immer gefragt hat, bei mir ist alles in Ordnung, ich habe nur immer kalte Füße. Die sollten sich mal da umschauen bei diesen Schuhen. Ich glaube, die sind gemacht für so Fatbike-Kollegen, die halt eigentlich nur im Winter auf Schnee und das ganze Jahr über Expeditionen dann zum Nordpol machen wollen. Das ist wirklich richtig für Norwegens tiefste Wälder.
Oder Jakutien, da habe ich doch tatsächlich neulich im Fernsehen einen Bericht gesehen von so... Ja, da ging es um irgendwie Russland-Sibirien-Expedition und was weiß ich was. Und da waren so ein paar Jungs unterwegs mit ihrem Lastwagen und fahren da durch die Nacht und durch die Schneewehen links und rechts nur Schnee, soweit das Auge reicht, beziehungsweise es war dunkel. Und plötzlich vor denen ein Fahrradfahrer, ja, schwer beladen mit Taschen links und rechts, ja. Und das war ein Berliner. Sehr geil. Das macht er schon irgendwie das dritte oder vierte Jahr in Folge, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und der findet das einfach geil, da die Landschaft und so. Und der ist dann da wochenlang unterwegs, der muss da draußen auch campieren. Aha. Bei minus 30 Grad.
Ja.
Und der glaubt, die haben den da reingeholt zu sich in den Lastwagen, der so ein bisschen innen ausgebaut war, haben dem einen warmen Tee angeboten und so und haben dann gemeint, ja, sie können ihn jetzt auch noch mitnehmen bis zur nächsten Station.
Ich trinke lieber eine Cola.
Nee, er würde dann doch gern wieder auf sein Fahrrad steigen und weiterfahren durch die Nacht irgendwo.
Okay.
Jakutien oder... Irre. Also, und der sah mir nicht so aus, als ob der jetzt so mega das Material, dieses Extremmaterial anhatte. Ne?
Okay, vielleicht war der halt einfach der Yeti.
Ja, ich weiß nicht, was mit dem jungen Mann los ist, aber er scheint doch irgendwelche Superheldenkräfte zu haben oder so. Keine Ahnung. Aber ich war schwer beeindruckt auf jeden Fall.
Also, wenn man sowas machen will, aber eben keine Superheldenkräfte hat, dann gibt es dafür auch Material. Genau. Ja. Ja, hervorragend. Vielen Dank für eure Tipps, die uns hier illustrieren haben, wie die verschiedenen Menschen mit den Kälte umgehen. Ja, danke Gustavo, danke Moritz.
Ja, gerne.
Gerne, gerne.
Ja, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bitte hier direkt auf der Seite. Oder beziehungsweise auch, folgt uns bei Facebook, Instagram und Co. Lest unser Heft, kauft es am Kiosk oder wenn ihr das Corona-Risiko nicht eingehen wollt, besorgt es euch per Abo. Dann bringt es euch der Postbote in den Briefkasten und ihr könnt ihm von Ferne winken und seid ganz safe dabei. Ja, hört uns weiterhin zu, verfolgt auch unsere nächsten Folgen und bis dahin verabschieden wir uns mit einem freudigen Alles ist fahrbar, auch im Winter. Man muss sich nur richtig anziehen.
Na klar.
Tschüss.
Tschüss auch.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.